Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit der zweiten April-Folge. Bei mir ist wieder Christian Selper. Hallo.
Ja, hallo euch allen zusammen. Und ich freue mich, dass wir uns weiter unterhalten über Afrika und die Welt.
Genau. Gleich über die ganze Welt, weil wir haben ja in der letzten Folge schon über mehrere Länder gleichzeitig geredet. Das ist auch in diesem Mal so. Du warst unterwegs in Uganda und in Kenia. Und auch in dieser Folge geht es um ein drittes Land, dessen Politik Einfluss hat auf diese beiden Länder, nämlich um die USA. Hä? Wird jetzt manche und mancher denken. Was haben die jetzt damit zu tun? Eine ganze Menge, hast du festgestellt, denn Donald Trump hat beschlossen, dass die USA keine Entwicklungshilfe mehr leisten will. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, zumindest hatte er als eine seiner zahlreichen Maßnahmen nach Amtsantritt verkündet, er will für 90 Tage Entwicklungshilfegelder und Entwicklungshilfeprogramme aus den USA aussetzen, um die auf den Prüfstand zu nehmen. Das war Ende Januar, wenn ich mich richtig erinnere.
Also eins dieser 753 Dekrete, die er gleich zu Amtsantritt unterschrieben hat.
Ja, genau. Und hat eben zufällig eben auch gerade zu diesem Zeitpunkt stattgefunden, als wir unsere Reise nach Uganda und Kenia geplant haben.
Deswegen, das heißt, da waren die Gelder dann auch schon gestoppt.
Deswegen, ja, ich dachte mal, okay, das war ja auch so im Zuge dieser, wie du sagst, 1000 Maßnahmen und man weiß nicht so genau, was ist da bei Präsident Trump erstmal wirklich dahinter und wie konkret wird's dann am Ende. Und dann war ich doch überrascht zu sehen, wie schnell vor Ort da auch die Konsequenzen und die Auswirkungen zu sehen waren.
Nämlich?
Ja, also wir können vielleicht anfangen damit, nochmal zurückzugreifen auf unseren Partner Jesuitenflüchtlingsdienst, von denen wir gesprochen haben in Kampala in Uganda in der vorigen Folge. Mhm. Dort war das eben auch ganz akut zu sehen. Die hatten Ende Januar die Info bekommen, dass es diesen Stopp eben gibt. Die haben Teile ihrer Programme bisher finanziert bekommen, nicht über die USAID, also diese staatliche Entwicklungsbehörde, die jetzt immer in den Berichten auch so genannt wird, sondern eine untergeordneten Behörde, die beim amerikanischen Außenministerium angesiedelt ist. Das wusste ich vorher auch alles nicht, ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber gibt es eben ein Büro für Flüchtlingsfragen, Migration, die sich im Wesentlichen um Flüchtlinge kümmern, die in die USA kommen, aber was ich vorher nicht wusste, eben auch Gelder geben, um Flüchtlingen in anderen Ländern zu helfen, zum Beispiel in Uganda. Und da war es eben so, dass es konkret hieß, nein, diese Zahlungen kommen nicht mehr. Und eine der Konsequenzen war dann sofort, dass die Leute in Uganda, in Kampala entschieden haben, okay, dann müssen wir die und die Programme jetzt sofort stoppen. Wir müssen die Leute, die in die Programme kommen, können wir gleich noch genauer erklären, was das für Menschen sind. Wir müssen denen sagen, ihr müsst zu Hause bleiben und gleichzeitig eben auch ihren Mitarbeitern, die in den Programmen arbeiten, kündigen.
Wollen wir gleich da weitermachen oder
gerne, ja.
Willst du erst erklären, wie Donald Trump auf diese Idee kommt? Also es ist ja, dass man das von jetzt auf gleich, was ja eigentlich schon zugesagt war für das laufende Jahr, stoppen kann, ist ja schon mal ein Hammer.
Ja, also ich glaube, da hast du recht, es ist wichtig, vielleicht da nochmal hinzuschauen. Ich glaube, durchaus seine Begründung ist erstmal einleuchtend für diejenigen, die ihn gewählt haben. Weil es ist Teil dieses America First Gedanken. Es ist Teil dieses, was er auch gesagt hat, unsere hardworking American Taxpayers, unsere Steuerzahler arbeiten so hart für ihr Geld. Warum soll denn unser Geld nach Afrika gehen und wir sollen da irgendwas bezahlen und wir wissen nicht so genau, was damit gemacht wird. Die Leute sind trotzdem arm in Afrika und so weiter und so weiter.
Das ist ja so eine. Bleiben das auch und waren das ja immer schon.
Genau. Also ist ja in sich erstmal verständlich, wie er das begründet. Und was ich durchaus auch nicht unverständlich finde, ist dann noch die Komponente zu sagen, okay, viele Entwicklungsgelder gehen an Regierungen, gerade auch in afrikanischen Ländern, bei denen man auch weiß, das sind entweder autoritäre Regime, das sind korrupte Regierungen, wo man schon das Gefühl hat, vieles von den Geldern wird auch in irgendwelche Taschen fließen und nicht unbedingt den Menschen zugutekommen, für die diese Gelder eigentlich gedacht sein sollten.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Können Staaten nur staatliche Organisationen dann unterstützen? Oder könnten die auch die gleichen Projektpartner unterstützen wie ihr direkt?
Ja, können sie natürlich schon. Also es ist immer eine Frage von Entscheidungen, politischen Entscheidungen. Bei Entwicklungsorganisationen in Deutschland, sei es kirchliche Organisationen wie Missio und anderen, ist es ja auch so, dass man bei Regierungsstellen Gelder beantragen kann und manchmal auch welche bekommt für bestimmte Programme, sowohl jetzt beim Entwicklungsministerium in Berlin als auch hier in Bayern, beim Freistaat Bayern.
Na, ich meine in die andere Richtung. Das kann USAID auch direkt ein Projekt unterstützen oder können die nur, weil du gerade gesagt hast, es ist ja auch zum Teil fraglich, wenn man es an irgendwelche, ich nenne es mal korrupten Regime gibt, ob das da so sinnvoll ist. Müssen die das an das Regime geben oder können die das an die Leute geben, die tatsächlich was Sinnvolles damit anfangen?
Ja, genau. Die müssen es nicht ans Regime geben. Das geschieht ja auch auf diese beiden Wege. Also einerseits werden bestimmte Organisationen unterstützt, wie jetzt eben Jesuit Refugee Service in Uganda oder Caritas-Strukturen, Catholic Relief Service heißt das in den USA. Und gleichzeitig ist es aber so, dass viele Entwicklungsgelder sozusagen als Budgethilfe an die Regierung gehen, also Teile von einem Gesundheitsbudget, von dem Etat, das ein Gesundheitsministerium im Land X hat, kommt dann vielleicht aus den USA oder auch aus anderen Ländern oder eben auch auf dem Bildungssektor ist es so.
Also kann man mal überprüfen, aber vielleicht kann man es auch überprüfen, ohne gleich das Geld zu stoppen.
Naja, und ich bin eben nicht sicher, ob das einem Präsident Trump überhaupt selber so klar ist. Dazu kenne ich auch die Entscheidungswege dort zu wenig, aber ich habe manchmal den Verdacht, dass man so eine, weil das ist politisch die Tendenz in vielen Regionen der Welt heutzutage, finde ich, dass man eine Problemstellung hat und eine einfache Lösung haben will. Und hier in dem Fall heißt es einfache Lösung, okay, dann kriegen die gar kein Geld mehr.
Wobei die Frage ist halt, ging es darum, dass die kein Geld mehr kriegen, sondern darum, dass man einfach kein Geld ausgeben möchte, weil man selber
vielleicht
was braucht. Also ich glaube, wir unterstellen ihm hier, dass er nachgedacht hat, sagen wir es mal so.
Ja, wie gesagt, man kennt die Wege auch zu wenig. Im konkreten Fall würde ich sagen, einfach die Auswirkung bisher ist zu wenig betrachtet worden, dass einfach jetzt von dieser Entscheidung einfach viele, viele Menschen betroffen sind, die davon nicht betroffen sein müssten oder auch nicht betroffen sein sollten. Oder noch konkreter gesprochen, es werden mehr Menschen krank werden, es werden mehr Menschen sterben, es werden Hilfsprogramme einfach ausgesetzt und es werden mehr Menschen hungern auf der Welt.
Darüber wird er nicht nachgedacht haben wahrscheinlich.
Genau, und das ist aber die Folge davon.
Genau, das war schon klar, aber wir haben jetzt gerade mal so diskutiert, man könnte das ja mal überlegen, ob es sinnvoll ist, korrupten Regierungen was zu geben. Ich frage mich, ob er darüber nachgedacht hat oder ob er einfach gesagt hat, da ist Geld, das will ich hier behalten. So,
ja.
Und jetzt reden wir über die Auswirkungen.
Ja.
Genau.
Ja.
Die Zahlen sind ziemlich beeindruckend. Also ich habe noch irgendwo was gefunden in einem Artikel. 2023 hatten die USA rund 65 Milliarden US-Dollar für humanitäre Projekte ausgegeben. Etwa 50 Milliarden davon flossen eben direkt an diese Entwicklungshilfebehörde USAID. Also da kann man sich vorstellen, wo die Löcher jetzt oder wie viele Löcher da jetzt aufplöppen. Du hattest eben schon, das waren ja jetzt die zwei Sachen, die wir nacheinander abarbeiten wollten. Du wolltest dann ja mal erzählen, welche Projekte das dann auch konkret sind, die da nicht mehr funktionieren, weil das Geld plötzlich weg war.
Ja, in dem konkreten Fall ist es eben so, dass in Kampala der Jesuitenflüchtlingsdienst verschiedene Programme, Workshops für Flüchtlinge anbietet, berufliche Ausbildung, handwerkliche Ausbildung, IT-Training, Gastronomie, um eben den Menschen, die dort als Flüchtlinge leben, eine Perspektive aufzuzeigen, in dem Sinne, dass sie dort eine Ausbildung haben, ein Zertifikat haben und dann selber in Arbeit gelangen, wie es oft so schön heißt. Also konkret gesagt, nachher mit den Fertigkeiten was anzufangen, ein eigenes Leben anfangen.
Genau, selbstständig
zu leben
selbstständig können.
Leben.
Ja.
Und eben nicht von fremder Hilfe abhängig zu sein. Das ist ja der Ansatz dabei.
Ja, genau.
Aber auch Dinge wie psychologische Betreuung. Viele Flüchtlinge haben ja schlimmste Dinge erlebt. Wir haben sie ja in der vorigen Folge auch besprochen. Und auch in früheren Krisen ist es so, dass die Menschen alle möglichen schrecklichen Ereignisse mit sich tragen. Und es mag jetzt plakatives Beispiel sein, aber konkret hat die Leiterin des Jesuitendienstes dort, also Christina Zetelmeisel, ist eine Deutsche, die dort seit 7, 8 Jahren arbeitet und inzwischen die Landesdirektorin ist, konkret hat hat sie gesagt, als sie den Menschen sagen musste, ihr könnt in den und den Kurs nicht mehr kommen, weil das Geld nicht mehr da ist, haben gerade diejenigen, die mit diesen psychischen Dingen zu kämpfen haben, die gerade sich so leicht stabilisiert eben waren, dadurch, dass sie eben gewisse Hilfe bekommen haben, da haben welche gesagt, gut, dann bringe ich mich um.
Wahnsinn.
Und mag jetzt wirklich allzu plakativ vielleicht klingen, weil man kann jetzt nicht konkret sagen, Präsident Trump, wenn sie das machen, gibt's hier die und die Todesfälle. Ja, die Dinge sind komplexer, aber das so zu hören auf die Weise, muss man erstmal schlucken, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen, es zeigt ja gerade die Komplexität.
Ja, und sicherlich wird es gelingen, ist es jetzt auch die Herausforderung, gerade eben auch für NGOs wie diese, sich nach Alternativen umzusehen, sich neue Ideen auszudenken, auch den Menschen jetzt konkret helfen zu können. Und natürlich hat mir das da vor Ort auch gleich wieder gut gefallen, weil das ist immer die Erfahrung, die wir mit unseren Partnern vor Ort machen. Die lassen sich jetzt auch von den USA und vom Präsident Trump nicht von ihrer Arbeit abbringen. Also ich habe da mit einem Mitarbeiter auch gesprochen, der gesagt hat, naja, pass mal auf, wir sind seit 1993 hier im Land aktiv. Gelder aus den USA bekommen wir seit 2008. Also wir haben vorher, haben wir das geschafft und wir werden das jetzt auch wieder, das werden die jetzt auch wieder schaffen. Ja. Aber natürlich wird es jetzt einen enormen Rückschlag geben in vielen Ländern der Welt im Bereich der Entwicklungshilfe. Also Dinge, die schon erreicht wurden, werden sicher jetzt um einige Jahre zurückgeworfen.
Also ganz anderes Thema. Ich habe dann einfach mal, nachdem du mir die Stichworte gegeben hast, so ein bisschen rumgegoogelt und eben gefunden, oder war es sogar ein Link, den du mir geschickt hast, weiß ich gar nicht mehr, dass auch zum Beispiel diese ganzen AIDS-Programme, wo Menschen Medikamente bekommen, die dafür sorgen, dass sie einfach weiterleben können, wenn das jetzt eingestellt wird. Also wenn die jetzt plötzlich das Geld nicht mehr bezahlt bekommen für die Medikamente, dann sind diese Programme weg. Also es ist ja nochmal, wie du eben gesagt hast, da sterben Menschen.
Genau, weil es ja so ist, dass man da eben genau schauen muss, dass man regelmäßig die Medikamente nicht nur einnimmt, sondern dass sie überhaupt verfügbar sind, dass sie da sind in der Klinik oder beim Arzt. Und wenn die nicht mehr kommen, dann gibt es diese Probleme. Natürlich kann ich jetzt wieder, auch wenn ich die Meinung selber nicht vertrete, aber natürlich kann ich jetzt auch wieder sagen, ist es die Aufgabe der USA, das sicherzustellen, oder sollte nicht das Gesundheitsministerium von Uganda, von Kenia, von Tansania, vom Land X selber sicherstellen, dass genug Medizin im Land ist?
Sollten sie.
Aber die Realität ist nun mal so, dass über Jahre sich Partnerschaften entwickelt haben. Die USA sind nun mal eins der reichsten Länder der Erde, auch eine der bisher stärksten Demokratien, auch wenn die Demokratie am Wanken ist. Aber deshalb hat man ja gesagt als USA, wir haben auch eine Verantwortung in der Welt und wir helfen denen, denen es nicht so gut geht. All das ist jetzt enorm auf dem Prüfstand und das finde ich ja noch fast wichtiger, als jetzt zu sagen, eine Entscheidung von Präsident Trump wurde getroffen. Aber ich finde, insgesamt steht komplett in Frage, wie wir global zusammenarbeiten wollen zwischen den Nationen, zwischen den Ländern. Also hat man sich nicht darauf mal irgendwann verständigt, dass die Schwachen Hilfe bekommen, dass die Stärkeren sich auch um die Schwächeren kümmern? All das ist jetzt komplett auf dem Prüfstand. Das sieht man nicht nur in den USA, sondern an vielen Orten bis hin zu unserem eigenen Land, würde ich sagen.
Genau, da gibt's ja auch, oder gibt's oder gab's diese Diskussion, ich weiß gar nicht, wo es jetzt gerade hängt.
Auch bei uns ist es so, dass offen ist, wie Entwicklungshilfe gestaltet wird. Also
bei welchem Ministerium angesiedelt und so weiter?
Genau, hatten wir jetzt auch immer wieder die Debatten. Die Bundesregierung überlegt, Budgets neu zu verteilen. In anderen europäischen Ländern ist es ähnlich. Die Niederlande haben drastisch ihren Entwicklungsetat gekürzt. Ich hole mir die Zahlen vielleicht gerade mal kurz her. Die Schweiz hat, glaube ich, 250 Millionen Schweizer Franken weniger oder beschnitten für internationale Hilfe. In Schweden ist es 291 Millionen Dollar pro Jahr, was eingespart werden soll. Es ist eine globale Tendenz, Großbritannien auch enorm, ist eine globale Tendenz zu erkennen. Die einzelnen Nationen blicken viel mehr auf sich selber, sagen, wir müssen erstmal auf uns selber schauen und was die anderen machen, ist uns erstmal egal. Was dabei vergessen wird, dass Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit, die gemacht wird, ja auch immer dem eigenen Land dient. bei den USA wird das auch so sein und in Europa ist es auch so. Also vieles von dem sind ja Kooperationen, auch auf wirtschaftlicher Ebene, also Unternehmen aus den USA bekommen dadurch einen Auftrag in einem afrikanischen Land, deutsche Unternehmen, europäische Firmen genauso. Also ein Beispiel kann ich nennen, wenn man jetzt nicht im Bereich Gesundheit oder Erziehung schaut, aber wenn man in der Wirtschaftszusammenarbeit schaut, Wirtschaftsunternehmen aus Österreich, Strabag, Straßenbaugesellschaft, haben gerade in Norduganda neue Straßen gebaut, schön ausgebaut, mehrspurig, asphaltiert, kommt dem Land Uganda zugute, aber natürlich entstehen da auch Arbeitsplätze auch in Europa, weil eine europäische Firma einen Auftrag bekommt. Das kann jetzt sein, dass das wirtschaftliche Zusammenarbeit ist und weniger Entwicklungsgelder betrifft, aber es ist ja die Art von Zusammenarbeit, die damit gemeint ist. Also man kann ja, weil auch dieses genau, Beispiel, vielleicht das noch kurz zu erwähnen, was ja so plakativ auch gesagt wurde, mit Entwicklungshilfe werden nur Radwege in Peru richtig unterstützt. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, aber wie?
Und es ist so ein plakatives Argument, was man schon sagen kann. Ja, natürlich ist die Frage, haben wir eine Pflicht, Radwege zu finanzieren in Peru? Auch auf der neu gebauten Straße in Uganda war in jedem Ort dann links und rechts ein neues Bushäuschen im deutschen, österreichischen Stil gebaut. Und es ist fraglich, dass da dreimal am Tag ein Linienbus vorbeifährt. Aber es ist halt Teil dieses Programms gewesen. Und wie gesagt, da haben beide Seiten davon profitiert. Man kann sich heutzutage in der Diskussion immer so einzelne Beispiele rausgreifen und dann immer alles gleich in Frage stellen. Also kann schon sein, dass einzelne Entwicklungsprojekte, ob die von Deutschland finanziert werden oder von den USA, dass die nicht so sinnvoll sind, wie sie gedacht sind oder nicht das Ergebnis bringen, was man mal erhofft hat. Man kann auch in den USA bei USAID, kann man auch schauen, haben die vielleicht zu viel Bürokratie und zu viele Strukturen, die aufgebläht sind, kann man da was reformieren. Aber die Art, wie das jetzt gemacht wird, zu sagen, stopp, wir machen so gar nichts mehr. Ich schlag alles kaputt, handstreichartig, das ist ja das Hauptproblem. Und am anderen Ende hat man gesehen, wie so eine radikale Maßnahme, wie das einfach nur Chaos auslöst und Rückschläge mit sich bringt.
Genau, das war das, was ich am Anfang meinte, wenn man jetzt gesagt hat, also wenn das Budget für das Jahr genehmigt ist, kann man nicht plötzlich sagen, das ist weg. Also wenn man weiß, am Ende des Jahres ist das Geld nicht mehr da, dann ist das auch schlimm. Aber dann hat man Zeit zum Nachdenken, wie man damit umgehen kann. Man kann die Leute, die da in einer Psychotherapie sind, vielleicht irgendwie so in Gruppen aufteilen, dass die, die es am schlimmsten trifft, zuerst stabilisiert werden oder. Ich bin kein Sozialarbeiter, ich bin keine Psychologin, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber da gibt's schlaue Leute, die dann darauf reagieren können, aber plöpp weg geht gar nicht.
Ja, hast du recht, das haben die genau so gesagt dort. Also die haben gesagt, wir hätten sowieso diesen August das Programm wieder neu beantragen müssen in USA. Also warum wäre es nicht so gegangen, dass die dann einfach sagen, na, tut uns leid, wir haben fürs neue Programm haben wir kein Budget mehr, aber wir lassen das bisherige einfach noch laufen. Das könnte jetzt auch sein, dass es vielleicht auch am Ende so sein wird, dachte ich lange, weil ich habe immer noch gedacht, ja, Mr. President macht so eine
wie bei den Zinsen,
martialische
heute,
Ankündigung.
Ja, morgen nein, genau. 3 Tage wieder ausgesetzt, 3 Tage später wieder eingeführt.
20% Zoll und wenn ihr das macht, dann mache ich noch mehr und so weiter. Und am Ende, was bleibt übrig davon? Aber naja, gerade im Bereich Entwicklungshilfe scheint es momentan schon mal Fakten geschaffen zu sein.
Heftig. Du hast eben so was Schönes gesagt wie Verantwortung. Also man hat ja nicht nur die Verantwortung, weil ansonsten Menschen sterben, sondern auch, weil ja so vieles zusammenhängt. Da haben wir in der letzten Folge auch gesprochen, der Krieg im Kongo, da geht's auch um Rohstoffe, die in unseren Handys sind, die in unseren Computern sind. Da sind auch in der Vergangenheit, während der die Kolonialzeit und die USA haben jetzt irgendwie wenig miteinander zu tun, aber bei vielen europäischen Ländern ist es so, dass ein Teil unseres Wohlstands auf dem Rücken Afrikas aufgebaut worden ist. Und insofern hat man doch auch noch eine Verantwortung.
Ja, also ist so. Und auch die ungerechten Strukturen, Handelsstrukturen und so weiter setzen sich ja fort. Und da ist die USA ja auch jemand, den man da immer mitnennen sollte. Auch die USA haben sich vielerlei Bereichen eingemischt, politisch, auch in Südamerika gerade.
Okay, ja, genau.
Sind ja auch viele Regierungen entweder gestürzt worden, die den USA nicht gepasst haben oder an die Macht gekommen überhaupt. Auch in einem Land wie Kongo, was wir in der vorigen Folge genannt haben, weiß man heute, dass der erste Präsident Lumumba, der ein Held der Freiheitsbewegungen in Afrika war.
Sag mal kurz eine Jahreszahl dazu.
Kongo ist ungefähr 1960, glaube ich, unabhängig geworden von Belgien. Und er hatte, habe ich gerade jetzt nochmal einen Podcast dazu gehört. Podcasts hören ist immer gut. Er hatte dann versucht, die USA als Partner zu gewinnen. Die haben abgelehnt, deshalb hat er sich eher an die Sowjetunion gewandt, was ihn dann in den USA als Kommunist verdächtig gemacht hat. Und CIA-Pläne gab es, ihn umzubringen. Er wurde später umgebracht, nicht von den USA, sondern von einem seiner Widersacher. Aber auch daran sieht man schon, was ich sagen will. Die USA sind da auch immer involviert gewesen in diesen Dingen. Und deshalb Ursachen von Kriegen und Konflikten, die es heute gibt, liegen auch gerade in diesen Themen. Nun mag es sein, dass es auch in Afrika Menschen gibt, die sagen, Entwicklungshilfe ist nicht gut oder das führt nur zu falschen Abhängigkeiten. Aber auch da meine ich, was ich schon gesagt habe, natürlich kann man Dinge überdenken, man kann Dinge sinnvoller gestalten, man kann sich auch von alten Dingen verabschieden, man kann auch mal dafür sorgen, dass nicht gerade auch eine Regierung in Uganda zum Beispiel, ist auch über 40 Jahre oder fast 40 Jahre an der Macht. Die halten sich wahrscheinlich auch nur deshalb, weil Gelder aus dem Ausland kommen, die sie für sich immer mal wieder verwenden können. Natürlich kann man die Dinge anschauen, kritisieren und auch ändern, aber einfach reinhauen und kaputtschlagen auf dem Rücken der Ärmsten, das ist der falsche Weg. Und ich hatte ja noch den Begriff Kakuma genannt.
Mhm, stimmt.
Da können wir vielleicht auch noch kurz hinschauen. Wenn wir noch Zeit haben.
Wir haben noch Zeit, ja.
Kakuma, Flüchtlingslager im Norden von Kenia. Als wir in Kenia waren, waren wir eben in Nairobi, aber eben auch, wir sind nochmal da in Norden geflogen. Kakuma ist eines der größten Flüchtlingslager in Kenia und überhaupt in der Region, nahe zum Südsudan, zu Äthiopien. Als wir dort waren, hatten die Menschen dort gerade 2 Wochen kein Wasser mehr. Die Wasserversorgung war zusammengebrochen. Die Vereinten Nationen hatten die Lebensmittelrationen gekürzt auf ein Minimum, was jetzt noch gar nicht mit der Entscheidung aus den USA zu tun hatte. Aber in diese Situation kam dort jetzt nochmal die Ansage und die Gelder aus Amerika, die so bisher gekommen sind, die werden jetzt auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Gab also eine schwierige Situation und sofort auch Proteste dagegen. Also Flüchtlinge, die sich formiert haben zu Demonstrationszügen vor dem Quartier der Vereinten Nationen und einfach die Botschaft vermitteln wollten, helft uns, wir verdursten, wir haben kein Wasser, wir haben nichts zu essen. Also da wird noch einiges auf die Menschen zukommen und wenn wir hinschauen, wird es auch auf uns zukommen. Also wenn wir uns dafür interessieren, für die Region als Europäer,
genau,
müssen, aber werden wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen.
Auf uns kommt es zu, wenn wir uns dafür interessieren. Und die Frage ist, ob es den Menschen immer gleichgültiger wird?
Ja, ich muss dir recht geben, ich bin da auch ein bisschen pessimistisch zurzeit, weil ich sehe den Trend, dieses XY first,
ja,
ist leider
bei
weit
uns
verbreitet.
Gibt's auch arme Leute.
Ja, und es ist auch so. Natürlich, ja, natürlich ist es berechtigt zu sagen, wir müssen unseren Armen helfen. Aber warum muss man die einen gegen die anderen ausspielen? Also,
und das, was du ja jetzt auch vor allen Dingen in der letzten Folge so eindrücklich gesagt hast, du erzählst uns von einem Konflikt, von einer Situation und du lernst Menschen kennen, die in dieser Situation sind. In diesem Camp sitzen Menschen und jeder Einzelne hat eine Würde, jeder Einzelne hat eine Geschichte, jeder Einzelne hat Hoffnung, hat Träume und hat einfach nichts zu essen.
Ja. Und eben dann traurigerweise zu sehen, dass Dinge, die mühsam mit viel Geduld und viel Energie und viel Unterstützung aufgebaut worden sind, kann man eben ganz schnell wieder einreißen und we are back to square zero. Man ist wieder zurück auf Anfang. Man ist wieder zurück, fängt wieder bei Null an.
Aber du hast die Hoffnung, dass die Leute, die dort schon seit Jahrzehnten arbeiten, du hast gesagt, war das der Charles? Nee, wer war das, der da gesagt hat, uns gab es schon vor, also im letzten Jahrhundert auf jeden Fall, uns wird es auch weiterhin geben, egal was der Trump macht. Und
ja, das war einer, der es mir informell gesagt hat, weil durchaus auch viele vorsichtig sind, sich öffentlich zu äußern. Gerade auch die USA kritisieren, macht man zurzeit nicht so gerne, weil man hat es mit mächtigen Gegnern zu tun.
Ach so. Ja.
Und eine Organisation, also ich weiß es von anderen Organisationen, die ich jetzt nicht namentlich nenne, da habe ich auch mit einer gesprochen, einer Direktorin, die viele Gelder aus USA bekommen, die auch in USA ihr Hauptquartier haben, die äußern sich erstmal jetzt nicht kritisch. Die fahren da lieber mal unterm Radar, weil sie Angst haben, dass dann das Dekret kommt. Okay, dann schließen wir euch komplett, weil man sieht es ja zurzeit, wie das gemacht wird in USA.
Und anderswo, wie du eben eindrücklich geschildert hast.
Ich habe aber trotzdem immer die Versuchung, den Optimismus nicht aufzugeben. Als wir mit Charles Sendigea unterwegs waren, habe ich ihm auch erzählt, was wir vom letzten Mal an Berichten und Radiosendungen gemacht haben. Dann hat er sich daran erinnert, ja, genau, ihr wart ja schon mal da, ihr habt die Reportage gemacht und auch ein Kurzvideo über eine Frau, die auch aus Kongo gekommen war in Nairobi. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte davon auch, glaube ich, im Podcast erzählt, die Erdnüsse gemacht hat bei sich zu Hause und die am Straßenrand verkauft hat.
Ich glaube, ja.
Die auch in einer sehr ärmlichen Umgebung in dem Vorort von Nairobi gewohnt hat. Und von der hat mir Charles erzählt, die hatte das Glück, in ein Aufnahmeprogramm zu kommen. Die wurde in die USA aufgenommen. Die ist also, hatte dort auch wohl Verwandte und hat ein Visum bekommen und hat, glaube ich, jetzt ein besseres Leben, auch wenn es fern der Heimat ist und ich mir es gar nicht genau vorstellen kann, mit der Erinnerung, wie ich die dort getroffen habe. Aber die ist jetzt ausgewandert nach Amerika und hat vielleicht noch diesen amerikanischen Traum, den es irgendwann mal gab, kann die jetzt vielleicht dort leben.
Oder kommt bald zurück.
So oder so, ob zurück oder in den USA, je nachdem, was ihre Wünsche sind. Aber ich hoffe, dass es gut ausgeht auf jeden Fall.
Ja.
Aber es gibt auch nach wie vor Aufnahmeprogramme, auch in Deutschland. Nicht viele, aber bestimmte Kontingente gibt's immer. Um Menschen aufzunehmen, bei denen analysiert wird, sie haben keine Möglichkeit, in die Heimat zu gehen oder sie haben schon Familie irgendwo und die werden dann aufgenommen.
Das ist dann auch ein Weg, ein möglicher Weg.
Ja, da muss man die USA auch loben. Da sind die auch seit Jahren immer eines der Länder gewesen, die sehr viele Flüchtlinge auch aus afrikanischen Ländern wie Sudan, Südsudan zum Beispiel aufgenommen haben.
Also die Frau ist in die USA ausgewandert. Hast du noch von anderen Leuten gehört?
Klar gibt es immer wieder auch viele positive Geschichten. Ich hatte schon erwähnt, das Mädchen, das Schülersprecherin geworden ist, ist so ein Beispiel dafür. Ich erinnere mich auch, als wir diesmal mit Charles Sendigea unser Programm fertig geschafft hatten, haben wir uns voneinander verabschiedet und dann eben auch von einer seiner Mitarbeiterinnen, die mit ihm da seit fast 30 Jahren zusammenarbeitet und die hat dann auch nochmal gesagt, ja, der Kongo, sie selber kam aus Ruanda, ist über Kongo geflohen. Damals haben wir ein, zwei Jahre haben wir im Dschungel gelebt sozusagen, also ich weiß nicht genau unter welchen Umständen. Jetzt sind wir so lange in Nairobi und es klang für mich einfach so, dass sie gesagt hat, irgendwie werden wir auch diese Krise wieder meistern.
Mit Unterstützung auf jeden Fall der nichtstaatlichen Hilfswerke.
Ja, genau. Also das ist auch noch ein Punkt, der an uns herangetragen wird als Missio. Also viele Partnerorganisationen, die jetzt von Budgetkürzungen betroffen sind, fragen jetzt natürlich auch bei uns an. Könnt ihr vielleicht einspringen? Wir haben schon teilweise die Möglichkeit, aber Gelder in den Größenordnungen, wie zum Beispiel jetzt aus den USA, nicht mehr kommen. Das ist natürlich nicht so einfach, da sofort bereit zu stehen. Also das wird natürlich auch noch eine Herausforderung für viele Hilfswerke werden. Deswegen sind wir dankbar für alle Menschen, die uns unterstützen. Ich kann es nur wiederholen, es hängt einfach davon ab. Und ganz ehrlich, ja, also man kann viel Gutes tun, aber es braucht einfach Leute, die sagen, ja genau, ich will Gutes tun und ich will auch Menschen außerhalb Deutschlands in anderen Ländern unterstützen.
Was nicht ausschließt, dass sie auch Menschen in Deutschland unterstützen können.
Richtig.
Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen.
So ist es.
Ja, schwierig da ein versöhnliches Ende hinzukriegen bei so einer Folge, ne?
Muss man aushalten, ja. Manchmal sind die Dinge so, wie sie sind. Ich bin aber also tief bewegt, aber nicht pessimistisch von der Reise zurückgekommen.
Okay.
Also ich habe schon das Gefühl, wir haben viele schlimme Dinge gesehen und auch Entwicklungen, die nicht in eine gute Richtung gehen. Aber ja.
Aber du kennst die Menschen, die daran arbeiten, da irgendwo noch ein bisschen Hoffnung reinzubringen. Und die kennst du seit vielen Jahren schon.
Ja, wir arbeiten dran. Wir bleiben dran.
Mit dem Versprechen verabschieden wir uns für diesmal. Nächstes Mal, wir wissen diesmal schon, was beim nächsten Mal passieren wird.
Oh ja, stimmt.
Da kommt die Steffi Seifert und du kommst doch mal.
Ja, wenn ich darf. Rede ich gerne mit.
Hast dich einigermaßen benommen, da hast du gekommen.
Vielen Dank, gut, aber Glück gehabt. Und bist du denn auch da?
Ihr könnt das auch eigentlich alleine machen, genau.
Nein, das wär doch ganz gut, weil wir hatten ja eine gute Idee, die dich ja auch als Reisewarnerin betrifft, oder? Wir wollen doch nochmal sprechen über, wir haben gedacht, wir sprechen nochmal über ein Thema, das sich ergeben hat aus der Reise, sowohl in Kenia, wo ich jetzt gerade war, aber eben auch, wo ihr beide im vergangenen Jahr aktiv wart, Steffi Seifert und du vor Ort in Kenia.
Genau, da waren wir nämlich im Kino.
Haha.
In einem ziemlich besonderen Kino.
Da bin ich schon gespannt. Ich habe nämlich davon noch gar nichts gehört. Da könnten wir uns schon mal drüber unterhalten.
Ja, da haben wir einen ganz besonderen Film gesehen, der dort gedreht worden ist. Und über den reden wir dann wahrscheinlich auch.
Sehr gut.
Und über was noch?
Ja, das ist ja ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht oder eben jetzt auch in der Wirklichkeit Gutes tun soll. Und wir haben uns praktisch damit auseinandergesetzt, wie ist die Lage dort, wo dieser Film gedreht wurde in Kenia. Und wie kann vielleicht auch der Film genutzt werden, um den Menschen dort zu helfen?
Es geht um Mädchen, die sehr, sehr früh verheiratet werden. Und der Film ist ziemlich bewegend, war auch für einige Sachen nominiert. Aber das klären wir alles beim nächsten Mal.
Ja, würde ich auch sagen, genau. Jetzt sind wir fast schon eingestiegen in die nächste
Folge.
Ja,
genau. Das tun wir nicht. Wir verabschieden uns für diesmal. Nämlich?
Christian Selper, ich sage danke und macht Werbung für die Reisewarnung. Follow us und gibt uns Bewertungen, Herzenssterne und so weiter.
Dem schließe ich mich einfach an und sage tschüss, eure Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.